Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Heute bin ich im Kolumbarium Die Eiche in Lübeck. Und ich habe schon eine wundervolle Führung bekommen durch das Haus. Und es ist eine Premiere, denn mir gegenüber sitzen heute zwei Personen. Einmal Peggy Morenz und einmal Michael Angern. Hallo und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen,
ja, genau. Danke. Ich fange mit der Dame an. Peggy, stell dich bitte einmal vor.
Mein Name hast du ja jetzt schon gesagt. Ich lebe hier in Lübeck seit 14 Jahren und bin ganz im Glück hier oben und nicht nur mit meinem Mann Michael Angern an meiner Seite, sondern auch mit der Eiche. Wie kam es zu der Eiche? Das erzählt bestimmt gleich der Michael, aber ich kann noch so ein bisschen was zu meiner Person erzählen, weil dazu wurde ich ja gerade befragt. Meine ursprüngliche Ausbildung habe ich in Thüringen genossen. Ich bin eigentlich Feinmechanikerin.
Okay.
Feinmechanikerin heißt, ich habe in der Werkstatt meines Vaters mechanische Fotoapparate repariert. Und damit ist auch verbunden die Liebe zum Detail, die Liebe zum kleinen Radius und die Liebe zum Material. Über Umwege kam ich dann zum Porzellan, ist ja immer noch ein tolles Material, und bin so zu Villeroy-Boch gekommen in Mettlach im Saarland und dann zu Rosenthal in Selb. Und nach der Insolvenz von Rosenthal habe ich mich selbstständig gemacht mit Mo van de Kamp. Vielleicht kennt das noch jemand. Das sind ganz wunderschöne Urnen aus Porzellan und aus einer Thüringer Porzellanfabrik. Und aus Holz, aus dem Erzgebirge gedrechselt. Wunderbare Arbeiten, die ich dann eben auch aufgab, um mit Michael die Eiche zu entwickeln.
Klasse. Michael.
Ja, ich bin Michael Angern. Ich habe 1980 begonnen, in Freiburg ein wunderbares Studium aufzunehmen, und zwar das der Forstwissenschaften. In Freiburg habe ich dann auch einige Jahre am Institut für forstliche Betriebswirtschaft gearbeitet und mich mit Entwicklungshilfethemen befasst. Ende der 80er Jahre habe ich dann diesen sehr beamtlichen Bereich verlassen und bin in die freie Wirtschaft gegangen. Ich habe mir in der Zeit der damals aufkommenden IT, die PCs waren damals neu, Programmieren selber beigebracht und dann mit einer kleinen Firma begonnen, Software für Bestattungsunternehmen zu schreiben. Das hat sich dann über 30 Jahre lang sehr gut entwickelt und ich habe erst vor wenigen Jahren diese Unternehmung verkauft. Noch zu Zeiten, als ich dieses Unternehmen hatte, habe ich eine Abteilung gegründet, die sich mit Online-Diensten für Bestatter befasste, und habe dafür neue Mitarbeiter einstellen müssen, wollen, die aber in unseren eigentlichen Räumlichkeiten keinen Platz mehr gefunden haben. Wir haben deswegen ein Gebäude in der Lübecker Altstadt gesucht und Peggy hat einen alten Kornspeicher gefunden, der ursprünglich der Familie Mann gehört hat. Das Haus wurde vom Vater von Thomas und Heinrich Mann erbaut, von den beiden großen Schriftstellern. Mhm. Die Manns sind seit den späten 1700er Jahren, also 1790, in Lübeck ansässig und haben eine Kaufmannsdynastie gegründet. Johann Siegmund Mann, der Urvater der Kaufmannsdynastie, hat nach einer Lehre, die er hier in Lübeck verabsolvierte, eine junge Kauffrau aus Hamburg geheiratet, die ordentlich Geld mit in die Ehe gebracht hat. Man nennt das eine kluge Heirat. Mhm. Und diese kluge Heirat hat dann dazu geführt, dass er selber eben auch genügend Kapital hatte, um Kornspeicher zu bauen, große Häuser zu bauen, in denen man eben Korn unterbringen konnte und weiter verhandeln konnte. Das war der Weg, den dann er selber, sein Sohn und sein Enkel, der Erbauer der Eiche, gegangen sind. Die Eiche war einer von 7 Kornspeichern, die die Familie gebaut hat. Und die Eiche ist auch der letzte verbliebene Kornspeicher. Alle anderen sind im Krieg entweder zerstört worden oder wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Die Eiche selber, mit der sich Henry Mann ein Denkmal setzen wollte, steht heute noch.
Wir befinden uns gerade drin.
Kurzer Exkurs, der Name die Eiche kommt daher, weil sich die Schauerleute, die die schweren Kornsäcke von den Schiffen zum Lager getragen haben, meistens nur Plattdeutsch und Dänisch sprachen und sich die komplizierten deutschen Bezeichnungen für Straßen an der Untertrave 34 keinesfalls merken konnten. So hießen die Speicher entweder die Eiche, die Linde, der Walfisch, der Adler, der Elefant, der Hirsch oder der Löwe.
Spannend.
Die Eiche ist also nicht aus Eichenholz gebaut, was ungeeignet wäre, sondern aus Nadelholz.
Okay. Was ist ein Kolumbarium und was hat euch inspiriert, diesen Ort zu erschaffen?
Kolumbarien sind Taubenschläge.
Mhm.
Im alten Rom hat man Columba gesagt, wenn man eine Taube meinte, und ein Kolumbarium war ein Taubenschlag. Die ersten Gräber, die man in Häusern baute, waren die der Livia Drusilla, der Gattin von Kaiser Augustus. Und Livia Drusilla hat dann wie in einem Taubenschlag die einzelnen Fächer übereinander angeordnet und nebeneinander. Und diese Ähnlichkeit hat dann dazu geführt, dass man sie Taubenschläge nannte, Kolumbarien. Dieser Begriff ist erhalten geblieben. Es gab Kolumbarien in allen Jahrhunderten. Vom 8. Jahrhundert bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts sind Kolumbarien allerdings verboten worden. Kaiser Karl der Große hat dafür gesorgt, dass die Feuerbestattung eingestellt wurde, die auch bis dahin übliche Feuerbestattung eingestellt wurde, weil die Kirche befürchtet hat, dass bei einer Verbrennung des Leibes eine Auferstehung, wie sie sein soll, eben nicht möglich ist. Mhm. Und erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat die Kirche gesagt, nein, wir unterscheiden mal zwischen der Leiblichkeit und der Fleischlichkeit.
Mhm.
Und das hat dann dazu geführt, dass das Fleisch untergehen konnte, aber der Leib erhalten geblieben ist. Und der Leib ist das, was dann auferstanden ist oder auferstehen kann. Und diese Freigabe der Feuerbestattung hat dazu geführt, dass wir von einem Verhältnis von vielleicht 20% Feuerbestattung inzwischen auf 80% mhm. Feuerbestattungen bundesweit gewechselt sind über die Jahrzehnte.
Mhm. Ich ergänze jetzt noch ein bisschen dazu.
Gerne.
Und deine Frage war ja, was uns motivierte. Da gab es ganz verschiedene Punkte. Also einmal ging es darum, dass diese Entwicklung zu den billigen Gräbern, also das Thema, die Oma ist gestorben und dann kommen die Enkel und sagen, naja, also die Oma, die war doch schon immer ganz schlicht.
Mhm.
Was ist denn so das günstigste Grab, was sie haben? Oder was ist denn die günstigste Urne, die sie haben? Das habe ich natürlich bei dem Verkauf meiner Mo van de Kamp Urnen öfters mitbekommen. Und das fand ich ganz traurig für die Oma, dass sie am Ende ihres Lebens dann einfach so weggetan wird.
Mhm. Verscharrt.
Verscharrt wird für billig. Und das zieht sich ja dann weiter auf dem Friedhof hin zu den wirklich anonymen Gräbern, also eine Rasenfläche, wo man nicht weiß, liegt denn dann jetzt die Oma vorne rechts oder hinten links und einen Namen gibt es auch nicht und dann geht dann vielleicht noch einmal die Woche der Rasenmäher drüber und das war's. Also da bleibt nichts über.
Mhm.
Also die Oma wurde nicht nur billig verscharrt, sondern auch noch namenlos, erinnerungslos.
Mhm.
Als hätte sie nie existiert. Und das fanden wir beide immer ganz, ganz schrecklich. Darüber haben wir uns häufig unterhalten. Und das war so die eine Motivation. Und dann, dass wir das ändern, dass wir dem praktisch einen Gegentrend gegenüberstellen.
Mhm.
Und das Zweite war, dass immer nicht nur auf Friedhöfen, sondern generell in unserer Gesellschaft wird vieles, was günstig ist, immer wahnsinnig hässlich und minderwertig umgesetzt. Mhm. Und dafür gibt es keinen Grund, für diese unglaubliche Lieblosigkeit in der Gestaltung gibt es keinen Grund. Das heißt, auch da war es unsere Motivation für unser Gemeinschaftsgrab, also das Grab, was sich jeder bei uns im Haus leisten kann, eine würdevolle und ästhetisch anspruchsvolle Lösung zu finden.
Mhm. Und ich habe noch einen Zusatz jetzt zum, wie ist das Ganze entstanden? Mhm. Bei einem Seminar über alternative Bestattungsformen in meiner damaligen Firma habe ich einen Vortrag gehört über alles das, was man in Deutschland eben nicht darf. Man darf keine Ballonverstreuung machen, mhm. man darf keine Flussbestattung machen, man darf keine Diamantbestattung machen. Mhm. All das ist in Deutschland verboten. Es ist in Deutschland erlaubt, eine Seebestattung zu machen, es ist eine Waldbestattung erlaubt und es sind eben normale Friedhöfe erlaubt. Und zu diesen normalen Friedhöfen, merkte dann dieser Dozent an, gehören inzwischen auch vermehrt Kolumbarien. Das sind oberirdische Bauwerke, meistens oberirdische Bauwerke, in denen Urnen in den Wänden in speziellen Urnenaufbewahrungsfächern deponiert werden. Mhm. Und ich hatte einige Monate vorher die Eiche gekauft und war nun völlig elektrisiert, weil ich dachte, das ist genau die richtige Nutzung für dieses Haus, unabhängig davon, dass wir eigentlich Bürofläche dort schaffen wollten, wofür die Eiche wegen ihrer Bauform nicht 100% gut geeignet ist. Mhm. Eine Umwandlung in ein Kolumbarium, das schien mir eine wunderbare Idee. Mhm. Ich habe sie Peggy kurz vorgestellt, die sich sofort bereit erklärte, das mitzumachen, aber unter der Voraussetzung, dass es ein gemeinnütziges Projekt würde, wo wir nicht für eigene Rechnung arbeiten, sondern wo wir die Jahre, die wir eben dafür aufwenden, eben grundsätzlich pro bono verstehen und das Ganze dann, alle Erlöse, dann einem gemeinnützigen Zweck zukommen lassen.
Klasse. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, ich durfte eine Führung mitmachen. Erstmal vielen Dank dafür, die war sehr fantastisch. Und ich finde, ihr habt einen ganz wundervollen, inspirierenden Raum geschaffen. Ich frage es mal in den Raum, ihr entscheidet dann, wer antwortet. Wie viel Zeit habt ihr für die Planung gebraucht und was waren die größten Hürden?
Also für die Planung haben wir 5 Jahre gebraucht und für die Planung gab es eigentlich gar keine Hürden, da gab es eigentlich nur Spaß und Freude und Lust und Ideen und Michael spricht dann immer von seiner Popcornmaschine im Gehirn und auch meine war dann ganz aktiv und da gab es keine Hürden, es war nur toll, war eine tolle, schöne, lustige Zeit.
Wir sind viel gereist, wir haben jede Menge Museen angeschaut, wir haben jede Menge Opernaufführungen und ihre Inszenierungen. Wir haben Bühnenbilder gesehen, wir haben Theater gesehen. Das hat uns inspiriert, unendlich inspiriert. Nicht so sehr sind wir über Friedhöfe gelaufen. Wir wollten uns nicht so sehr an dem orientieren, was es schon gab, sondern etwas stilistisch, inhaltlich völlig Neues und Eigenes schaffen.
Das ist euch auf jeden Fall gelungen.
Ja, es ist so gelungen, dass wir jeden einladen, dieses Haus tatsächlich auch zu besuchen, denn es ist etwas anderes, ein paar Bilder auf der Internetseite zu sehen, als wenn man zum ersten Mal die Halle betritt, in der Trauerfeiern oder auch andere Veranstaltungen stattfinden. Ja. Es ist ein ganz erhebender Moment, es umfängt einen eine Aura, die man nicht erwarten kann.
Das stimmt. Wie seid ihr an dieses traditionsträchtige Gebäude gekommen?
Also Michael rief mich an und sagte, Peggy, wir brauchen unbedingt Bürofläche für die Grafiker und die Texter. Und die kommen ja immer alle mit dem Rad, also die wollen nicht ins Gewerbegebiet, die wollen ganz schicki, schön auf der Altstadtinsel. Also guck doch mal, was du findest. Und ich lebte damals noch in Paderborn und saß dann in meiner weißen, komplett weißen Küche, habe mir eine schöne Flasche Rotwein aufgemacht, den Rechner aufgeklappt und habe gesucht, viele Stunden. und bin dann über Ladenbau gegangen, also über Büroflächen, über Bürogebäude und Wohnungen habe ich auch geguckt, bis ich dann bei der Kategorie Lager angekommen bin. Okay. Und dort habe ich dann dieses Gebäude gefunden. Ich kannte es nicht, also ich kannte es dann nur aus dem Internet, aus diesem kleinen Portfolio, was es gab. Und dort stand auch nichts über die Geschichte der Familie Mann, sondern da stand einfach nur Lagerhaus zu verkaufen. Und ich fand die Fotos also sehr attraktiv. Hab das Michael gemailt und er ist am nächsten Tag hier reingestiefelt und hat gesagt,
ich war schockverliebt.
Ja.
Ich war schockverliebt. Ich habe mich sofort in die Balkenstruktur verliebt. Und das war also eine völlig absurde Situation. Ich habe dieses Haus besichtigt in 10 Minuten, obwohl ich lieber hätte einen Architekten und ein halbes Jahr mir dafür nehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Dann hätte ich alle Tretminen und alle Probleme besser gekannt. Und habe das Haus dann aber innerhalb einer Woche inklusive Finanzierung gekauft. Nach einer Woche war der Deal unter Dach und Fach. Und zwar deswegen, weil sich, da wollte ich einfach sparen, das habe ich teuer gespart, weil sich die Grunderwerbsteuer von 2013 auf 2014 deutlich erhöhen sollte in Schleswig-Holstein.
Okay. Jetzt hast du gerade geschrieben von Tretminen und Problemen. Was waren denn das für Tretminen und Probleme, die da nach dem Kauf aufgetaucht sind?
Naja, das Haus war vollgestellt mit Möbeln. Zuletzt war ein Auktionshaus hier ansässig und man konnte sich teilweise durch die Räume nur seitlich bewegen. Quer waren die Gänge zu eng. Und die Bausubstanz war schon zum Teil wirklich sanierungsbedürftig. Fenster, Türen mussten alle komplett neu. Okay. Wir haben eine Fassade mit allein 26 Fenstern vorne und hinten fast genauso viele. Die mussten alle komplett erneuert werden. Wir haben sämtliche Fugen auskratzen müssen und neu machen müssen bei einem 20 Meter hohen Gebäude, was 26 Meter lang ist und 13 Meter breit, da kommt einiges zusammen. Und dann haben wir das ganze Obergeschoss thermisch sanieren müssen. Da hat man durch die Wände das Sonnenlicht hereinstrahlen sehen. Also es war abenteuerlich, es war wirklich absolut abenteuerlich. Und dann kam etwas dazu, was so auch nicht abzusehen war. Mit jeder Nutzungsänderung, mit jeder größeren Baumaßnahme guckt der Brandschutz auf die ganze Geschichte nochmal drauf. Und 1995 hat man einen anderen Brandschutz betrieben, als man ihn heute 2025 betrieb. Und das hat uns wahnsinnig viel Geld gekostet, sehr viel Zeit gekostet. Wir haben mit dem Brandschutz alleine 3 Jahre lang gekämpft.
Das heißt, ihr seid in dieselbe Falle getappt wie der Berliner
Flughafen. Wie der Berliner Flughafen, ja.
Nur in etwas kleinerem Maßstab. Gibt es einen Lieblingsplatz? Oder was ist euer Lieblingsplatz, Peggy?
Ich habe keinen Lieblingsplatz in der Eiche. Ich bin so verliebt in das ganze Haus, dass ich jeden Abend, wenn ich meditativ nochmal durchs Haus gehe und die kleinen Leuchten über den Rückblickbüchern ausmache und durchflaniere und gucke, ob alles in Ordnung ist und dann die Tür unten abschließe und dann auf den Parkplatz gehe und dann sitze ich dann im Auto und gucke hoch und denke, was für ein schönes Haus. Deswegen ist eigentlich das Haus mein Lieblingsplatz.
Ich kann das bestätigen, aber auch für mich ergänzen um einen Platz, der in der Halle unten ist, und zwar eine der hinteren Plätze, auf dem ich manchmal sitze. Es ist kein bestimmter, es ist einfach nur ein Platz hinten, auf denen ich manchmal sitze, um Veranstaltungen zu verfolgen oder auch Trauerfeiern zu verfolgen und zu beobachten, wie die Menschen sich wohlfühlen in diesem Haus. Das macht mir besonders viel Spaß.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also so stelle ich es mir vor, dass da dann Endorphine ausgeschüttet werden, weil man einfach merkt, man hat was richtig Gutes gebaut.
Ja, es ist richtig gut geworden. Und Menschen, die hier eine Trauerfeier machen, denen man am Ende vielleicht noch den Mantel reicht, sagen, sie hätten so eine Trauerfeier noch nie erlebt. Sie hätten so einen Ort noch nie erlebt. Und das sei die erste Trauerfeier, die ihnen sogar Spaß gemacht hätte. Also Spaß im Sinne von, die sie wirklich bereichert hat und ihnen gut getan hat.
Ja.
Das sei ihnen schon ganz anders vorgekommen.
Ja. Wie gesagt, ich durfte eine Führung mitnehmen und ich finde, ihr habt so viele tolle kleine Details oder große Details, wie zum Beispiel, ihr nennt es, glaube ich, Lebensleuchte, ne? Die über dem
Seelenleuchte, oder unsere Seelenleuchte, unsere Porzellanleuchte, genau.
Genau, die über der Urne dann steht, die sich dann auch wirklich über das komplette öffentliche Gebäude hinzieht. Das ist einfach ein tolles Werk.
Ja.
Ja, es ist alles bei uns in der Eiche. Also wir haben immer gesagt, es gibt zwei große Feinde. Das ist einmal die Beliebigkeit und es ist der Kitsch. Da kann natürlich jeder sagen, ja, Kitsch kann ja auch trösten. Wen auch immer, mich nicht. Deshalb Beliebigkeit und Kitsch sind die beiden Feinde. Und alles, was hier steht, hängt oder liegt, hat einen Grund, warum es so ist. Und den Kitsch versuchen wir einfach vor der Tür zu lassen, soweit es uns gelingt.
Ja. Nicht umsonst ist die Lübecker Museenlandschaft eigentlich unser größter Freund. Also es gibt ganz viele Museen, Leiter von Museen, die hier ein- und ausgehen und sich Anleihen holen, alleine schon bei den Vitrinen, die alle 45 Grad Gehrung gesägt sind, die Glasvitrinen. Mhm. Das können die gar nicht verstehen, dass sowas möglich ist. Und das schauen sie sich bei uns an.
Ja, klasse. Also die Liebe zum Detail, die spürt man, wenn man durch dieses Haus geht. Und das ist ein tolles Gefühl. Also ich kann es nur jedem raten. Wer darf kommen und wie kommt man hier rein?
Hier ist jeder willkommen. Also wir freuen uns über jeden Gast. Und wir haben ganz reguläre Öffnungszeiten. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Mhm. So, dass man auch nach Büroschluss nochmal kommen kann. Unsere Öffnungszeiten am Wochenende sind Freitag, Samstag von 12 bis 16 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.
Klasse.
Aber wir haben darüber hinaus immer dann, wenn wir im Haus sind, eine offene Tür. Jeder, der klingelt, bekommt sofort Einlass und wird auch geführt, wenn er das möchte. Und wir haben zwei besondere Führungen, auf die man auch hinweisen sollte. Das ist an jedem ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr eine öffentliche Führung, eine blaue Stunde, wie wir sie nennen. Und es gibt dann eben eine Führung durch uns beide, die wir auf Zuruf für Gruppen von bis zu 15, 17 Personen machen, Freundeskreise oder Arbeitskreise, die besondere Aufmerksamkeit haben möchten.
Da schreibt man uns einfach eine E-Mail an mail@dieeiche.de und dann kann man einfach so einen Termin ausmachen. Also wir sind generell sehr unkompliziert und freuen uns über jede Art von Kontaktaufnahme.
Und selbstverständlich sind alle Führungen kostenfrei.
Sehr gut zu wissen. Ein Kolumbarium ist nun auch eine Grabstätte bzw. ein Friedhof, auch wenn man sich hier drin bewegt, nicht das Gefühl hat, dass es ein Friedhof ist. Wie viele Verstorbene können bei euch einen Platz bekommen?
Also unser Kolumbarium, man kann auch sagen, es ist ein Indoor-Friedhof über zwei Ebenen. Und in diesen beiden Ebenen befinden sich Platz für 3.400 Verstorbene.
Eine ganze Menge. Wie lange ist bei euch die Ruhefrist?
Wir haben eine Mindestliegezeit von 15 Jahren, die jährlich verlängert werden können.
Okay. Was passiert nach der Ruhefrist?
Nach der Ruhefrist gibt es zwei Optionen für die Menschen. Entweder sie lassen sich hinterher seebestatten. Dazu wird ein altes Hanseschiff vorfahren vor die Eiche. In einer kleinen Prozession werden die sterblichen Überreste derjenigen, die in diesem Jahr eben seebestattet werden sollen, aufs Schiff gebracht und dann auf die Ostsee gefahren. Die zweite Option ist ein Eichenhain, in dem die Asche zu Fuß der Eichen dann verstreut wird.
Okay. Das muss ich im Vorfeld festlegen oder wie?
Das kann ich im Vorfeld festlegen, das kann ich selber bestimmen oder eben meine Nachkommen bestimmen lassen. Wenn es nicht bestimmt wird, doch, es wird bestimmt.
Es wird immer bestimmt, es ist Teil des Vertrags. Einfach deshalb, dass wenn wir in 15 Jahren das Grab auflösen wollen und wir niemanden erreichen von der Familie, müssen wir ja wissen, was wir machen sollen. Ja. Und deshalb ist das eine Grundvoraussetzung und ein Muss-Bestandteil des Vertrages. Ja.
Was muss ich tun, beziehungsweise darf ich tun, um hier beigesetzt zu werden?
Also einen Termin vereinbaren, sich ein Grab aussuchen, einen Vertrag unterschreiben, eine Rechnung bekommen und diesen Betrag überweisen. Und das war's.
Und das darf jeder jeglicher Konvention?
Ja, wir sind konfessionsübergreifend und wir freuen uns über einen großen Variantenreichtum an Religionen und Glaubensrichtungen und finden, das ist eine tolle Bereicherung.
Mhm. Hier können ja auch Feiern abgehalten werden. Was ist das Besondere bei euch? Gibt es was Besonderes?
Das Besondere einer Trauerfeier in der Eiche ist einmal die Aura in der Halle. Also man betritt das Gebäude, man kommt rein und das fängt eigentlich schon mit der Türklinke an. Darauf muss ich natürlich noch hinweisen. Mhm. Die Türklinke besteht aus einem Grenadillholz. Das verwendet man eigentlich für den Klarinettenbau.
Okay.
Und dieses Grenadill ist ganz weich und warm und es ist eine Art Handschmeichler, der so ein bisschen an Zuhause erinnert. Also so kommt man hinein in das Gebäude und kommt in einen Windfang. Und da ist eine große, schwere Glastür mit so einem riesigen Messinggriff. Und man drückt diese Tür auf und weiß, jetzt wird's wichtig.
Mhm, okay.
So, und man geht dann durch den Übergang, das ist ein kleiner Raum, der verhüllt ist ringsherum mit Vorhängen, dass man sich ganz kurz mal das Helle und Laute trennt von der feierlichen Situation, nämlich der Trauerfeier. Mhm. Dann kommt man rein in die Halle. Das Postament ist genau vor einem mit der Urne und der Floristik und darüber wird das alles gekrönt durch die 5,90 Meter lange Porzellanleuchte mit den 12.703 unglasierten kleinen Porzellanplättchen aus einer Limoges-Masse. Und es ist so ein Tänzeln nach oben, ein Schweben nach oben, als würden kleine Seelen von unten nach oben aufsteigen und rechts und links von dieser Situation befinden sich dann historische Kirchenbänke. Dort setzt man sich hin. Die sind auch relativ bequem. Die sind mit Filz bezogen. Und in dieser Aura hören wir jetzt erstes die Klangschale. Die Klangschale markiert den Beginn der Trauerfeier. Und unser Gastgeber eröffnet diese Feier. Wir freuen uns immer, wenn diese Feier sehr familiär durchgeführt wird, also gar nicht mit einer standardisierten Trauerrede mit fertigen Textblöcken, sondern ich persönlich finde es immer schöner, wenn der Bruder noch was sagt oder die Enkelin auch noch ein Gedicht aufsagt, also wenn sich jeder nach Kräften bemüht, aus der Familie beizutragen. Und wir haben ein ganz wunderbares Instrument und freuen uns, wenn live auch tatsächlich Musik gespielt wird. In unserem Haus gibt es eine Celesta. Mhm. Und Celeste ist der Himmel, Celesta die himmlische. Und es ist ein Instrument mit einer Klaviatur, so wie ein Klavier. Und die Hammer schlagen nicht auf Saiten, sondern auf Metallplättchen. Also es klingt wie ein Glockenspiel. Und das korrespondiert unglaublich schön zu dieser Porzellanleuchte mit den kleinen Plättchen, weil es ist tänzelnd und fast auch ein bisschen fröhlich, weil die ganze Situation einer Trauerfeier ist ja schon unglaublich tragisch und furchtbar und bedrückend, so dass eben das tänzelnde Fröhliche so ein Gegenpart ist, dass man eben doch noch den Mut findet, weiterzuleben. Am Ende der Trauerfeier gehen dann die Vorhänge auf, die gehen automatisch auf und dann geht man wieder als Trauergemeinschaft hinter dem Redner mit der Urne hinterher und geht die Treppe hoch. Also man geht wieder ins Licht, ins Leben, weil man selber lebt ja weiter. Mhm. Man geht zur Beisetzung auf den ersten oder zweiten Boden und dort ist dann ein Postament aufgebaut vor dem Grab. Dort wird die Urne abgestellt. Es wird noch einen kleinen Abschiedsworte gesprochen. Es gibt ein Blütenritual und die Familie, jeder Einzelne kann sich nochmal von dem Verstorbenen verabschieden, bevor er dann beigesetzt wird. Im Blütenritual muss ich nochmal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Mhm. Ist ja so eines neben den Einreiben der verstorbenen Leiber mit das älteste Ritual, das älteste Menschheitsritual, dass man eben nicht nur die Haut der Verstorbenen mit einer Erde einreibt, sondern dass man nochmal Blüten drüber streut.
Okay.
Diese Art des Trosts und auch der Schönheit. Und das haben wir aufgegriffen, dieses Ritual, und das vollziehen wir hier auch in seiner großen Schönheit.
Klasse. Wie ist die Rückmeldung der Besucher oder der Menschen, die hier als Trauergemeinschaft herkommt?
Besucher, die eine Hausführung bekommen haben, sind regelmäßig überrascht davon, zunächst mal, was ein Kolumbarium überhaupt ist und wie man es tatsächlich auch gestalten kann. Es gibt niemanden in den letzten Jahren, der das Haus verlassen hat und nicht, ich sag das mal mit sehr modernen Worten, der nicht völlig geflasht war. Also es gibt wirklich niemanden, den das nicht tief beeindruckt. Manche berichten davon, dass sie das noch Tage und Nächte bewegt hat, was sie hier gesehen haben. Besucher von Trauerfeiern sind auch in der Regel sehr beeindruckt, weil sie eine derartige Trauerfeier, wie sie eben in der Eiche stattfinden kann, aufgrund des Ambientes, nicht vorher je hatten. Und sie sprechen von einer völlig neuen Erfahrung einer Trauerfeier. So ist eine Trauerfeier für sie noch nie gewesen.
Toll, dass ihr das erschafft habt. Habt ihr regelmäßige Besucher?
Wir haben regelmäßige Besucher während unserer Öffnungszeiten und das sind natürlich die Hinterbliebenen. Das ist meistens sonntags. Es kommen immer fast die gleichen und es ist ganz, ganz schön, weil das eben so ein regelmäßiges Wiedersehen ist und auch so ein freundliches Begegnen und auch nette Gespräche einfach.
Wir betreiben das Haus hier zusammen mit 16 von der Heilsarmee hierher abgeordneten Ehrenamtlichen. Diese Ehrenamtlichen sind von uns ausgesucht und auch ausgebildet. Sie machen eine sehr menschliche, sehr natürliche und einfache Trauerbegleitung. Das heißt, sie sind ansprechbar für jeden, der im Haus Orientierung wünscht oder Hilfe bei irgendwelchen persönlichen Fragen sucht. Einer der Hinterbliebenen kommt jeden Sonntag, Punkt 12 ist er da, bringt Süßigkeiten mit, setzt sich eine Stunde lang vor das Grab seiner Frau, liest ihr vor, ein selbstgeschriebenes Gedicht, zeigt ihr ein Bild, was er gemalt hat, stellt dabei auch ein eigenes Bild auf und setzt sich dann hinterher noch 3 Stunden zu unseren Trauerbegleiterinnen, denen er dann wunderbare Schokolade mitbringt und mit denen er dann 3 Stunden lang über das Leben und den Tod spricht.
Klasse.
Diese Idee mit den Ehrenamtlichen, würde ich gerne erzählen, wo die herkommt.
Gerne.
Das war noch in der Zeit, als ich meine Urnen verkauft habe. Und da bin ich die ganze Woche durchs Land gefahren mit so einem riesen Musterkoffer, den ich dann immer hinter mir herzog und bin so von Bestatter zu Bestatter gegangen und habe meine Kollektion verkauft. Und ich war irgendwo in Süddeutschland unterwegs und wie immer auch ein bisschen gestresst. Und mit meinem riesen Koffer bin ich dann in ein Café gegangen. Und das Café war direkt neben einer Kirche, das war eine ökumenische Kirche. Und in diesem Café wurde ich begrüßt von einer Pastorin. Darauf war ich gar nicht gefasst. Ich wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken, mal schnell aufs Klo gehen. Und dann kam diese Pastorin und hat zu mir gesagt, herzlich willkommen in unserem Café. Und wenn Sie Lust und Muße haben, dann setzen Sie sich doch hier in diesen Sessel. Und hier haben wir so kleine Zettelchen. Und Sie können da was draufschreiben und dann den Zettel zusammenrollen. Und wenn Sie es in das eine Loch stecken, dann wird das bei dem nächsten Gottesdienst mit vorgelesen. Und wenn sie es in das andere Loch stecken, ihren Zettel, dann geht das so in das allgemeine liturgische Gedankengut mit ein. Und wenn Sie das gar nicht machen wollen, können Sie einfach darüber gehen. Da gibt's noch Kaffee und Kuchen. Und wissen Sie was? Ich sitze da drüben. Und wenn Sie mögen, kommen Sie einfach zu mir. Wir können auch zusammen einen Kaffee trinken.
Klasse.
Und das fand ich so unglaublich freundlich. Und wie gesagt, ich war überhaupt gar nicht darauf eingestellt. Und es hat mich zutiefst berührt, weil es mich beruhigt hat und weil es einfach so eine menschliche Basisversorgung war.
Mhm.
Und genau das ist das, was wir hier auch wollen.
Eine unerwartete menschliche Basisversorgung.
Genau.
Tolle Idee.
Wir werden hier, wenn die Öffnungszeiten im Laufe der Zeit ausgeweitet werden, weil wir halt mehr Besucher haben werden, je voller das Kolumbarium wird, werden wir 30, 40 Ehrenamtliche haben, die permanent im Haus sind. Also nicht gleichzeitig natürlich, sondern
Klar, aber über die Öffnungszeiten,
verteilt immer 3 Ehrenamtliche im Haus.
Klasse Idee, ja.
Es ist schließlich ein kirchlicher Friedhof. Der kirchliche Träger ist die Heilsarmee, das haben wir noch gar nicht besprochen. Vielleicht sollte ich das nochmal kurz erklären.
Ja.
Das Kolumbarium, die Eiche, ist ein kirchlicher Friedhof. Es wird getragen von der Heilsarmee und betrieben bzw. verwaltet von einer Gesellschaft, die wir beide hier mit dem Endziel der Gemeinnützigkeit gegründet haben.
Mhm.
Die Heilsarmee hat eine einzige Vorgabe gemacht im Laufe der Verhandlungen, und zwar, dass wir diskriminierungsfrei arbeiten müssen. Es ist eine evangelische Freikirche, die irgendwann im 19. Jahrhundert gegründet wurde und weltweit tätig ist und sich im sozialen Bereich, nicht so sehr im missionarischen, betätigt. Unglaublich freundliche Menschen, unglaublich gute Partner im Gespräch und genau die richtigen Träger für dieses Kolumbarium, nachdem die Stadt die Übernahme der Trägerschaft ausgeschlagen hat. Der haben wir sie zuerst angeboten.
Ja, schön, dass ihr dann die Heilsarmee gefunden habt, die das
4 Wochen später waren wir bei der Heilsarmee fertig und hatten alles besprochen.
Und klasse, dass sie so offen ist.
Mhm.
Und sagt, hier darf jeder, der möchte, beigesetzt werden. Auf eurer Homepage habe ich gelesen, dass es eine Geisterstunde gibt. Was hat es damit auf sich?
Die Geisterstunde ist entstanden nach einem Gespräch mit einer 100-Jährigen, die bei uns ein Grab ausgesucht hat. Sie kam 100-jährig zu uns und sagte, jetzt habe ich endlich den Friedhof gefunden, an dem ich bestattet werden möchte. Sie sah überhaupt nicht so aus, als würde sie jetzt in nächster Zeit sterben. Sie hatte einen knallrot bemalten Mund und ihre Augen funkelten und blitzten. Und sie sagte, nein, es ist jetzt meine Zeit gekommen, ich spüre es. Dann schaute sie uns an, lächelte und sagte, sagen Sie mal, gibt es bei Ihnen eigentlich eine Geisterstunde? Wir haben uns überlegt, was sagen wir denn jetzt? Das ist wirklich schwierig, also weil das ist eine Frage, mit der wir nicht gerechnet hatten. Und die auch so noch nie gestellt wurde. Und bevor wir irgendetwas Blödes antworten konnten, unterbrach sie uns beim Nachdenken und sagte, ach, ich hätte es halt einfach so nett gefunden, wenn ich um 12 nochmal rausgekonnt hätte, um mich mit den anderen ein klein wenig zu unterhalten. Und tatsächlich gibt es seitdem eine Geisterstunde in der Eiche. Nachts um 12 geht in der Halle ein kleines Lämpchen an und Musik fängt an zu spielen, schöne klassische Musik, und die Geister können sich dann zu diesem Event dann treffen und bis 1 Uhr, also in der ersten Stunde des Tages, miteinander alleine sein. Erlebt haben wir das alles noch nicht, denn die Geister kommen tatsächlich auch nur raus, wenn sie alleine sind. Wir haben ein sehr genaues Gespür dafür.
Finde ich beruhigend, dass sie nur rauskommen, wenn man nicht da ist.
Mhm.
Diese Folge erscheint am 25.06.2025. Vor gut einem Jahr habt ihr eröffnet. Wie war das für euch?
Also, das war ein ganz emotionaler Moment, weil wir haben es ja 3 Jahre lang herbeigebetet.
Mhm.
Und als dann der Brandschutzprüfer nach 3 Jahren sagte, also von mir aus könnt ihr jetzt eröffnen.
Jubel.
konnten wir es erstmal gar nicht glauben. Am nächsten Tag kam das dann auch noch schriftlich und so haben wir dann angefangen, alles einzuleiten, um das Haus umzuwidmen etc. Am 1. Mai, 17 Uhr letzten Jahres, haben wir dann auch unsere erste Urne beigesetzt und am 20. Juni gab es dann eine riesen Party mit 300 Gästen und einem tollen Programm inklusive der Segnung des Hauses durch die Heilsarmee. Und also es war ein Freudentag, dass wir beide es nach 10 Jahren Arbeit, weil wir haben ja 5 Jahre geplant, 2 Jahre umgebaut, 3 Jahre gewartet, nach 10 Jahren es erstmal geschafft haben, also einmal finanziell, dann auch als Paar und dann auch noch eröffnen konnten. Und das war eine Riesenlast, die auf einmal so von der Schulter kippte und wir dann auch endlich mal eine Rechnung schreiben konnten. Und es war alles toll.
Jetzt habe ich richtig verstanden, was du meintest, als du gesagt hast, dass wir es als Paar überlebt haben, dass wir uns nicht zu sehr gestritten haben in der ganzen Zeit.
Ja, ja. Weil es gibt ja immer so diesen Konflikt zwischen Ästhetik und finanziellen Möglichkeiten, weil manche Dinge sind eben auch teuer. Das ist einfach so. Und wir haben immer versucht, so einen guten Weg zu finden. Und wenn man so etwas zu zweit macht, hat ja jeder so seine eigenen Prioritäten. Und das muss man halt nicht nur als Geschäftspartner, sondern auch als Lebenspartner aushalten und durcharbeiten und eine Lösung finden.
Kann ich mir fast noch schwerer vorstellen, dann auch noch als Lebenspartner zu sein, weil man es ja mit nach Hause zum Küchentisch nimmt.
Wir haben dieses ganze Projekt 24/7 bearbeitet und das eben wirklich über 11 Jahre.
Aber letztendlich spürt man die Liebe, die ihr hier reingesteckt habt. Man kommt rein und man spürt eure Intention. Egal wie viel Diskussionen am Küchentisch waren.
Ja, ja, das finde ich auch. Es hat eine ganz positive Energie, das Haus. Das in jeder Ecke strahlt es das aus und dass wir gut mit dem Haus umgegangen sind.
Es gibt Menschen, die haben große Hemmungen, sich mit dem Tod zu befassen und die scheuen sich, in dieses Haus überhaupt einzutreten. Dann werden sie durch ihren Ehepartner gedrängt, bekommen eine Führung, verlassen das Haus und sagen, so, jetzt kann ich mich mit diesem Thema erstmalig überhaupt vernünftig befassen. Jetzt wird mir nicht schlecht beim Gedanken an den Tod, sondern jetzt habe ich das Gefühl, es gibt einen Ort, wo dann auch irgendwo mein letztes Zuhause ist und wo dann alles gut wird.
Es ist so spannend. Ich habe mit Claudia Lorenz gesprochen vor gut einem Jahr. Sie hat vom Ellis Museum in Berlin eine Ausstellung entwickelt, die heißt Erzähl mir was vom Tod. Das ist eine Wanderausstellung eigentlich für Kinder gedacht. Wenn die Kinder kommen, kommen ja auch die Erwachsenen mit. Und sie erzählt in der Folge, dass ein älterer Herr, bedingt durch Umbauten in dem Museum, durch die Ausstellung musste. Und wirklich so ein bisschen zeternd dadurch, wie kann man das machen? Und dann auch noch für Kinder. Und dann war er halt auf Toilette, kam er wieder und dann meinte er, ich muss mit meiner Frau nochmal wiederkommen. Also ähnlich, was du erzählt hast. Also je nachdem, wie man dieses aufbereitet, das Thema Tod oder Sterben, kann es halt auch berühren und vielleicht doch zum Nachdenken und nicht nur zum Verdrängen anregen.
Ja, und es gibt ja auch Trost. Ja. Es gibt auch Trost, wenn man sich damit auseinandersetzt und es gibt auch Trost, wenn man weiß, wo man hinkommt.
In diesem Zusammenhang ist sehr wichtig, auch nochmal zu erwähnen, dass die meisten Gräber schon zu Lebzeiten reserviert werden von Menschen, die sagen, das wird mein letztes Zuhause. Es ist gar nicht so sehr, dass im aktuellen Sterbefall tatsächlich die Eiche dann gesucht wird, sondern es sind Menschen, die sagen, ich suche für mich mein letztes Zuhause. Ich suche mir einen Ort, wo ich leichter gehen kann vielleicht, zu dem ich dann leichter finden kann.
Eine bewusste Entscheidung zu Lebzeiten.
Und dann ist das auch verbunden mit der Auswahl eines bestimmten Grabes, einer bestimmten Grablage, einer bestimmten Grabart, die hier in der Eiche sehr vielfältig sind. Und es gibt ganz wunderschöne Orte, wo zu bestimmten Uhrzeiten das Licht genau auf das Grab fällt, was ganz magische Situationen erbringt.
Vielleicht kann man ja nochmal darüber erzählen, dass wir 5 verschiedene Grabvarianten haben, also dass wir verschiedene Räume haben. Und es gibt einmal einen Spiegelsaal, ein sehr, sehr schöner Raum, in dem wir versucht haben, den Fluss, der vor der Tür fließt, die Trabe, mit seiner Farbigkeit und dem Wellenspiel auf der Hafenseite in den Raum hineinzuholen. Und man geht dann weiter und kommt in die Galerie. Und die Galerie, dort gibt es kein Tageslicht, nur künstliches Licht. Es ist relativ dunkel und diese Gräber haben Vorkammern, die sind farblich unterschiedlich gestaltet, so ähnlich wie die Wunderkammern aus der Renaissance, also die Vorläufer der Museen. Und wir haben dort auch kleine Vorkammern mit einer Glasscheibe davor. Das heißt, man kann dort auch Dinge zeigen aus seinem Leben, eine Geschichte erzählen mit Objekten. Dann geht man weiter in die Bibliothek. Und auch die Bibliothek ist eine Grabfläche mit wunderschönen historischen und auch zeitgenössischen Urnen. Das sind die einzigen Urnen im Haus, die sichtbar sind. Wir gehen dann weiter ins Kabinett, ein ganz kleiner grafischer Raum mit einem wunderschönen Furnier aus Eichenholz, was sehr fehlerhaft ist. Das heißt, es hat Risse und es hat Äste und sieht teilweise aus wie ein Wurzelholz. Also das Holz als solches erzählt schon eine Geschichte. Und in der Mitte dieser Grabplatten befinden sich Fotos. Und diese Fotos können durch eigene Fotos ersetzt werden. Also wieder ein Medium, auf dem man eine Geschichte erzählen kann, eine Geschichte aus dem eigenen Leben. Und wir haben dann noch eine kleine Fläche, das sind Kokons für Sternenkinder. Sternenkinder machen wir die Abgrenzung von 500 Gramm oder die 24. Schwangerschaftswoche. Die letzte Variante ist das Gemeinschaftsgrab, unser Paradies. Dort befinden sich in einem Raum ganz viele Urnen, die werden auf ein Board recht eng zusammengestellt, weil das preisliche Konzept in der Eiche richtet sich nach dem Volumen, was man braucht, wie auf jedem anderen Friedhof auch. Kleines Grab, kleiner Preis, großes Grab, großer Preis.
Was ist euer Wunsch, eure Vision für die Zukunft?
Also ich fange einfach mal an.
Gerne.
Und meine Vision ist, dass sich die Eiche als Kolumbarium, als Friedhof in Deutschland etabliert. Meine Vision ist, dass wir mithilfe einer eigenen Akademie eine Art Lehrfriedhof werden, wo man auch neue Dinge entwickelt, diese ausprobiert und dann auch den Fachwesen zur Verfügung stellt. Meine Vision ist, dass die Eiche sich als Kulturort etabliert, genauso auf diesem hohen Niveau, wie es die Ästhetik jetzt schon tut. Nicht nur rund um das Thema Tod und Sterben, sondern vielmehr wollen wir uns mit dem Thema Weiterleben beschäftigen. Denn die Eiche ist mehr ein Ort für das Finden von Inspiration und für das Finden von Kraft und Mut zum Weiterleben. Also wir sind eher ein Ort für die Lebenden.
Nein, ich bin im Augenblick da jetzt, das reicht mir.
Okay.
Da ist vieles davon gewesen, was ich auch sagen könnte. Vielleicht eine Sache. Wir verbinden mit der Eiche auch den Wunsch, individuelle Erinnerung zu speichern. Das Leben von Menschen nachzuerzählen und die Erinnerung an sie aufrechtzuerhalten. Und das vermischt sich mit der Geschichte des Hauses zu einem sogenannten kulturellen Gedächtnis. Es gibt eben Forschung von Aleida Aßmann. Aleida Aßmann ist eine Kulturwissenschaftlerin, die das Verhältnis von Erinnerung und Gedächtnis beleuchtet. Und Erinnerung ist das, was eben individuell ist, was flüchtig ist, was schnell wieder vergessen wird. Und das Gedächtnis ist in anderer Form da. Und das kulturelle Gedächtnis ist intersubjektiv, es ist nicht vergänglich, es kann niedergelegt werden in verschiedenen Formen und auch wieder abgerufen werden von unterschiedlichen Menschen, selbst wenn sie es nicht persönlich erlebt haben, was passiert ist. Mhm. So geht es uns zum Beispiel, wenn wir an die NS-Vergangenheit denken, dann ist das unser kulturelles Gedächtnis, gehört zu unserem kulturellen Gedächtnis. Und die persönliche Erinnerung, die wir als Menschen hinterlassen, die versuchen wir in geeigneter Form zu dokumentieren, um eben sie mit der Geschichte des Hauses zu einem kulturellen Gedächtnis zu verbinden. Und eine Vision von mir ist, dass das zu einer neuen Art der Betrachtung von Friedhöfen wird. Nicht das anonyme Abschieben in irgendein Flächengrab, wo dann der Rasenmäher drüber donnert, sondern dass wir uns mit den Verstorbenen je einzeln auseinandersetzen, beschäftigen, mit den Hinterbliebenen sprechen und zusammen sind und dann daraus eben eine lebendige Gedächtniskultur wird.
Das ist eine tolle Vision. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses Gespräch mit euch beiden bedanken, für die Premiere, dass ich zwei Leute mir gegenüber gesitzen habe. Vielen Dank. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint, wie immer, in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund, eure Sonja.